Willkommen bei Business mit Himbeersaft, der perfekt unperfekte Podcast für Selbstständige und Unternehmerinnen. Mein Name ist Corinna und ich begleite dich auf deiner Abenteuerreise ins Unternehmertum. Du bekommst hier Tipps und Tricks rund um dein Business, Selbstmarketing und Mindset und immer mit einer Prise Himbeersaft und Konfetti. Lass uns dein Business aufbauen. Los geht's! Für sie ist kein Traum verrückt, kein Ziel zu fern. Mode, Beauty, Fernsehen, Tanzen, Kochen, also an Leidenschaft fürs kreative Machen mangelt es der lieben Silvia Schneider nicht. Mit unbändigem Willen und 100% Disziplin schickt sie eine gerade heute so wichtige Botschaft in die Welt. Jede einzelne von uns und jeder einzelne von uns kann alles erreichen, wenn wir nur an uns glauben. Herzlich willkommen, liebe Silvia. Ich freue mich riesig, dass du heute bei uns im Podcast mit dabei bist.
Du, ich freue mich. Ich bin ganz überwältigt von allem, von dem Setup, von den netten Menschen hinter der Kamera, von dir natürlich. Und was mich am meisten überwältigt, ist, dass du tatsächlich die vorbereitet hast. Wo gibt es denn das noch? Wer bereitet sich denn nur auf irgendwas vor? Als Mitbringsel hätte ich dann gern die Karten.
Auf jeden Fall. Also ich habe mir gedacht, wenn du dir heute die Zeit nimmst und wenn man dich ein bisschen beobachtet, weiß man, was du alles machst. Also du bist im Fernsehen unterwegs, bei Events, produzierst deine eigenen Shows, du kochst, du tanzt und ich habe sicherlich einiges vergessen. Und ich denke mir jedes Mal, wenn ich dich sehe, wie macht die Silvia das? Weil du wirkst dabei nämlich auch immer so sympathisch und authentisch. Und wir haben uns ja bei einer Veranstaltung kennengelernt ja. Und ich gebe es zu, ich war wegen dir dort. Und bin bis zum Schluss gesessen, habe mir gedacht, ich würde so gern dich kennenlernen.
Okay.
Und es war so schön, dass du dir auch noch die Zeit genommen hast. Und das ist nicht selbstverständlich, finde ich, weil du hast da einen ganzen Abend moderiert. Jeder wollte was von dir. Und dann steht die kleine Fangruppe da.
Naja, so klar wart ihr nicht. Ihr wart eine Macht. Und ich war halb so groß wie alle beteiligten Frauen ungefähr. Und ihr wart einfach großartig. Und ich finde aber auch, dass ihr habt so eine gute Energie gehabt. Das ist umgekehrt. Das bin nicht ich, sondern ihr wart so positiv von der Energie. Und wenn einem Menschen begegnen, die schon so eine gute Grundenergie mitbringen, dann kann man gar nicht anders, als wie mit denen sofort sie zu verbinden, oder?
Ja.
Also irgendwie war das so, also ich erkläre nochmal die Situation. Es war, glaube ich, ein Frauenforum, Frauen in der Wirtschaft. Ganz toll. Und dann war fertig moderiert und dann war im Anschluss liebe Leute, die auf die Bühne kommen und quasi Fotos machen. Und dann kommt diese energiegeladene, wahnsinnige Frauentruppe an tollen Weibern. Und ich sage gern Weiber, weil das sind coole Weiber. Und ihr wart alle ganz bunt und fröhlich und du sowieso. Ich weiß nicht, ob du schon mit Unicorn unterwegs warst, bestimmt, oder?
Ich glaube, ich weiß gar nicht.
Also irgendwie, und dann diese herzliche, umarmende Art, wo die einen sofort entwaffnet und normalerweise ist das immer mein Schmäh. Und dann haben wir doch scheiße, die weiß genau, was ich mache. Normalerweise jetzt dreht den Spieß um. Ja, das war einfach toll. Und dann hast du eben gefragt, ob ich zum Podcast komme und es war absolut unmöglich, dass ich da jetzt irgendwelche Mimimi keine Zeit will. Ja, ich habe wenig Zeit, aber mein Gott, ja, es ist super mit euch.
Ma, umso schöner, dass du heute da bist. Und wir haben uns gedacht, natürlich, wenn sich die Silvia schon hier Zeit nimmt, wir sitzen gerade bei Kaffeechi und Himbeersaft, haben wir gedacht, wir müssen das Ganze natürlich auch verbildlichen.
Ja.
Das heißt, du siehst uns heute auch auf YouTube. Haben wir heute ein Profi-Team mit, sind wir sehr happy, dass wir hier supported werden.
Ich bin wirklich begeistert, muss ich sagen.
Also das sitzen wir heute da im ersten Bezirk in einem wunderschönen Gebäude.
Ja.
Und wir haben vielleicht auch schon den ersten Geheimtipp hier mitbekommen. Also auch dieses, was du gesagt hast, dieses Herzliche und Wertschätzende, mit dem arbeitest du auch gerne.
Nee, was heißt arbeiten? Na, irgendwie,
das hört sich jetzt komisch an, ganz
so technisch. Nein, gar nicht. Es ist schon auch technisch, natürlich, das ist es auch bis zu einem gewissen Grad. Aber grundsätzlich ist es so, wer so viel mit Menschen zu tun hat wie du oder ich, irgendwann kannst du die nicht versteuern. Also irgendwann ist der Moment erreicht, wo es einfach nicht mehr geht, dass man zwischen einer Kunstfigur und einer echten sie dauernd hin und her springt. Und für mich war irgendwie die größte Aufgabe, und vielleicht auch, weil ich aus dem Schauspiel komme ursprünglich, also die größte Kunst ist immer diese Wahrhaftigkeit, von der jeder redet auf der Bühne, gell? Was ist Wahrhaftigkeit auf der Bühne? Wie machst du das? Wie zitierst du Schiller und bist gleichzeitig aber ein normaler Mensch, ja? Und ich finde, in der Moderation ist das Gleiche. Mir ist wichtig, dass in meiner Moderation oder in meinen Sendungen der Seher den Übergang zwischen Klappe und Klappe vorbei bei mir nicht merkt, sondern dass das immer ist, ich rede, okay, wir drehen, ich rede. Das kommt auch daher, weil ich so viel mit Menschen zu tun habe, die es nicht gewohnt sind, vor einer Kamera zu stehen. Und denen muss man mit einer sehr allumfassenden Natürlichkeit ein wirklich ruhiges Gefühl geben. Und das kann ich nicht, indem ich Hochdeutsch rede und mich da jetzt elaboriere vor der Kamera, sondern das muss einfach wirklich warm und natürlich sein. Und irgendwie, ich bin ein fröhlicher Mensch und das ist so meine Grundeinstellung und warum soll ich das irgendwie ändern?
Das ist total schön. Ich glaube, es ist jetzt auch gleich, jetzt könnte man eigentlich schon aufhören.
Ja, jetzt
die wichtigste Botschaft
gleich. Warte, aber ich trinke den zweiten Kaffee, noch aber tratsche meine Kamera.
Und das ist so schön, also können wir, glaube ich, hier alle bestätigen, wir sind gerade so durchs Haus marschiert und haben geplaudert und jetzt nehmen wir halt auf. Ich spüre jetzt gerade keinen Unterschied zuvor. Und ich glaube, das ist aber wahrscheinlich auch Übungssache, oder? Weil es ja doch auch eine aufregende Situation. Ja, jetzt hören uns wahrscheinlich ein Millionenpublikum zu. Also schön, dass du heute auch wieder eingeschalten hast. Und du bist ja jetzt nicht nur im Fernsehen unterwegs, du hast ja auch dein eigenes Modelabel gegründet. Trägst du heute Silvia Schneider?
Ja, sicher, ich bin ja nicht wahnsinnig.
Also das ist schon auch sehr extravagant.
Trousers, Blouse.
Und eine eigene Schuhkollektion in Kombi mit Humanik hast du. Sehe ich immer deine mega Overknee-Stiefeln. Bist du narrisch? Wie kann man damit gehen? Das schaut auf jeden Fall großartig aus.
Das sind die Flochen in Wahrheit. Wirklich, das sind die Sportschuhe. Es war lustig, weil ich bin zu Humanik und habe gesagt, Dings. Und 14 cm Absätze. Und haben gesagt, ja zu allem. Aber keine 14 cm, das trockt keiner, das verkauft sie nicht.
Ja.
Aber es sind tatsächlich bei meinen Schuhen sind die höchsten Absätze, die Humanik je für quasi Private Label produziert hat oder in Eigenmarke produziert hat. 11 cm ist unser Maximum. Und das ist sportlich. Wir haben aber auch flache, wir haben Chelseas, wir haben flache Loafer, wir haben auch niedrigere Absätze, also das ist alles dabei. Stört dich der Ring? Zu den runtertun, gell? Der ist so ein bisschen...
Hört man, ja, ist aber schön.
Ich passt
natürlich
so
perfekt zum, ja, zum Style. Und ich glaube, wenn man dich so beobachtet, dann fällt mir genau ein Wort, also zwei Wörter ein, authentisch und vielseitig. Mhm. Und das Schöne ist, die meisten Zuhörerinnen sind sehr ähnlich und wir sprechen immer über eine spitze Positionierung. Du bist jetzt gerade ein schöner Beweis, dass man auch vielseitig sein kann und erfolgreich. Und wenn man so einen Blick so ein bisschen zurückwirft auf deine Karriere, wie hast du es geschafft, aus deiner Vielseitigkeit, also aus deinen kreativen Ideen, wirklich Unternehmerin zu werden und hier wirklich ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen?
Also ich kann mich erinnern, ich habe ganz am Anfang, also ich habe eine Schauspielausbildung gemacht nach der Schule. Also zuerst habe ich ein Semester Zahnmedizin studiert, dann habe ich eine Schauspielausbildung gemacht. Und dann habe ich Jus studiert und dann hat sich alles weiterentwickelt. In dieser Zeit, ich war in einer sehr früh in einer Beziehung, wo mir gesagt wurde, du kannst nicht alles machen, du darfst nur eins machen und das richtig. So. Und ich habe das damals mir so zu Herzen genommen und habe mir gedacht, jetzt kann ich mich wirklich nur auf eins konzentrieren und ich muss alles andere ausblenden. Weil der sagt, das geht so nicht und du musst nur das eine machen. So. Bis dann irgendwann einmal die Beziehung vorbei war und ich draufgekommen bin, Blödsinn. Ich kann alles machen und ich kann alles mit gleicher Leidenschaft und Energie machen. Natürlich ist irgendwann einmal die Zeiteinteilung ein großes Thema. Wann schenke ich welchem Projekt mehr Aufmerksamkeit und wann weniger? Und ich glaube nicht, dass mein Ansatz jetzt der absolut richtige ist. Ich glaube, es gibt einfach viele Ansätze, die für dich richtig sind. Es gibt Menschen, die sich nur auf ein Projekt konzentrieren und damit mega erfolgreich sind. Mhm. Und dann gibt es halt so Menschen wie mich, die halt gerne 1000 Sachen gleichzeitig machen und einfach das lieben. Mhm. Und das ist dann wieder gut. Und ich finde, wenn man in jedes Projekt die gleiche Liebe und Energie und Freude reinlegt, dann zerreißt es dich ja eh. Du willst das ja dann machen. Du willst es sofort machen. Du kannst dann nicht aufhören damit. Das ist irgendwie so mein Ansatz zu dem Ganzen. Jetzt merke ich gerade, jetzt ist das weggegangen.
Fehlt jetzt der Ring?
Nein, der Ring hat so abgefärbt. Gell?
Ah.
So, aber jetzt ist alles gut.
So. Darf hier alles oben bleiben? Du, gab es in deinem Business so einen verrückten Moment, wo du dir gesagt hast, na, das glaubt mir jetzt keiner?
Boah, geile Frage.
Ich habe auch gedacht, das ist cool.
Geile Frage. Ich glaube, durch das, dass man so viel erlebt im Jahr, für mich ist halt heuer, dieses Jahr war halt Rummenigge das Big Ding, ja. Wo ich mir gedacht habe, das gibt's doch gar nicht, wie wir diese Gespräche angefangen haben miteinander, habe ich mir gedacht, hey bitte, wie geil war das, wenn ich wirklich mit diesem österreichischen Mega-Label zusammenarbeiten darf. Und dann irgendwie, wie sie das dann bewahrheitet hat und wir schon in diesen Prozess gegangen sind, war es für mich absolut unfassbar auf eine Art und Weise und dann aber wieder total selbstverständlich. Vielleicht war das jetzt so dieser irre Moment. Ich habe nur einen irren Moment, der vielleicht karriereentscheidend war und was für mich auch so ein Ratschlag ist an die Leute da draußen. Ich arbeite nach wie vor beim Privatfernsehsender in Oberösterreich, LT1, und ich bin von LT1 weggeholt worden für ein Casting für Puls 4. Und das war quasi so dieser Übergang vom regionalen Fernsehen ins nationale Fernsehen. Und ich komme zu dem Casting hin und damals ist gecastet worden für ein Society-Format Pink, sehr beliebt. Und die haben eine Moderatorin gesucht, die quasi nach der Doris Kolperschin oder im Wechsel mit ihr moderiert, ich weiß nicht mehr, wie das war. Und ich war eingeladen und das war schon so ein bisschen a big thing für mich. Und ich komme zu Puls 4 hin und die bringen mich dort rein in diesen Warteraum und Maske und sagen, ja, dort ist die Küche und du kannst dir das und das holen. Und dann gehe ich in die Küche rein und hole mir einen Kaffee und dann kommt auf einmal so ein Typ rein, der wirklich, ich glaube, ein Metallica-Leiberl, was zu kurz war, ich glaube, die Jeans war nicht zerrissen, aber sie hätte zerrissen sein können und einfach, also der hat ausgeschaut wie so ein richtiger Rocker, Mettler, gerade vom Festival zurück und geiler Typ, ja, aber ja. Und ich habe nicht gewusst, wer das ist und ich fange halt mit ihm ein Gespräch an. Und wir haben sehr nett miteinander geredet. Und bewusst sehr nett miteinander geredet. Und dann mache ich halt das Casting und da. Und am Ende des Tages habe ich dieses Casting für mich entscheiden können. Das habe ich dann später erfahren. Und ich habe dann auch später erfahren, dass diese Person der Wichtigste war, der quasi im Regiekammer gesessen ist und geschaut hat, kann die was? Und er wollte aber auch sehen, was ist die für ein Mensch? Und das war halt so für mich das, wo ich mir denke, okay, egal in welcher Situation man ist und egal wo du bist, du musst einfach immer zu jedem dein ganzes Herz öffnen. Mhm. Und das gelingt nicht immer und manchmal geht das auch in die Hose, aber das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, hey, geil, der hat geschaut, bist du außen und innen gut? Und ich hätte ja auch eine falsche Einschätzung aufgrund seines Looks machen können. Das war wichtig, glaube ich.
Das ist total schön.
Und das war einer der besten Chefs, die ich gehabt habe.
Kriege ich eine Gänsehaut, wenn du
ja,
das erzählst.
Ja, der war mega.
Ich glaube, das ist wirklich einer der größten Lebenslearnings, dass wir uns alle mitnehmen können. Eben wertschätzend und voller Freude, egal wie der andere gegenüber von uns aussieht. Mhm. Mega.
Ja, das war wichtig.
Und so wie du es vorher auch gesagt hast, so wie man auch jemanden gegenübertritt, so kommt es halt oftmals zurück. Mm.
Ich habe letztens so eine super Geschichte gelesen, die ich mir jetzt quasi als neues Motto genommen habe. Oh. Von einem Menschen, der wen beobachtet hat am Flughafen, auf der Toilette, der quasi, nachdem er sich die Hände gewaschen hat, hat er das Handtuch genommen und hat quasi seinen Waschplatz zusammenkramt. Also
auf super, das mache ich immer zu Hause mit dem Wartebett. Ne?
Aber du machst das nicht am Flughafen.
Nein,
du
stimmt,
machst
ja.
das nicht in einem Restaurant oder so. Und der Typ, der daneben gestanden ist, war so konsterniert von dem Verhalten, dass er den angesprochen hat und gesagt hat, warum machst du das? Und der dann gesagt hat, naja, man muss einen Ort immer besser verlassen, als wie man vorgefunden hat.
Hä? Hey. Ein Wahnsinn.
Aber bitte, ich putze jetzt überall.
Also wir putzen jetzt alle. Auf das muss ich gleich einen Himbeersaft finden. Großartig, wirklich.
Weißt du, aber so einen Himbeersaft nehmen wir die dann auch, gell? Weil das
ist,
ich habe ewig keinen Himbeersaft.
Ja, großartig, ich freue mich. Wir Influenzen, wir haben schon
die Habt ihr schon ein Sponsoring mit dem? Rucke mal um mit der Saftflasche.
Wir arbeiten gerade also dran, bitte, wir können die Marke hier noch nicht nennen.
Wieso
aber nein, Blödsinn. Nein, wir hatten einen Scherz. Wir haben beim Happy Business Festival war Mautner Markhof so lieb und hat uns eine riesen Palette Himbeersaft geschickt. Und alle haben sich total gefreut.
Ja, super.
Wirklich. Also danke an dieser Stelle.
Hey, und vielleicht Matna Markov, wolltest du sonst noch gerne in die Hand nehmen? Ich meine, das ist der Podcast, heißt wie?
Business mit Himbeersaft.
Ich meine, mehr Branding geht
ja
nicht mehr, oder?
Danke. Ich war tatsächlich vor 2 Wochen bei Ihnen total, wirklich danke, entzückend. Also wir sind im Gespräch, wir wollen mal so eine Himbeersaftbar machen, ja, oder so Mocktails. Ich weiß nicht, braucht man noch ein bisschen mehr Kost mal?
Nein, weil das ist, weißt du, die Gratwanderung zu süß ist ganz schlimm, gell? Du weißt das. Ich weiß das auch.
Ja, ich verstehe. Und ich muss aber gleichzeitig aufpassen, wir sind dann nämlich auch hier auch in einem Marketing-Podcast, gell, auch mit welchen Firmen geht man auch eine Kooperation ein, weil natürlich der Himbeersaft für meine Marke stehen soll und jetzt nicht plötzlich für eine Firma, die Himbeersaft produziert. Mhm. Deswegen bin ich da auch sehr vorsichtig noch,
okay,
was so Produktsponsoring-Geschichten angeht.
Ja, das ist eh schlau. Das ist eh ganz schlau. Du machst alles richtig.
Nein, aber das ist total spannend. Also das macht natürlich Sinn, gell? Mit welchen Marken kooperiert man, welche passen zu dir.
Ja.
Und da bist du ja auch Profi in diesem Gebiet.
Ja, obwohl ich muss ehrlich sagen, ich bin auch so ein bisschen, man muss mich ein bisschen einbremsen, was das angeht. Weil wenn Marken auf mich herantreten, habe ich sofort 4000 Ideen, was ich gern mit denen machen möchte.
Das verstehe ich total.
Und ich habe dann so mehr Bock drauf, dass ich das mache,
ja,
und umsetze, ja, als wie, dass ich darüber nachdenke, jetzt habe ich aber schon 4 Marken im Portfolio, jetzt kann ich die eine nicht dazu nehmen. So. Und irgendwann wird es zum Problem, weil du überladest die dann mit Werten und Botschaften,
ja,
und bist dann irgendwann nicht mehr glaubhaft. So. Schwierig. Was tut man da?
Und das wollte ich dich, ich habe das tatsächlich auf meine Moderationskärtchen geschrieben, dass du es schaffst, aus meiner Sicht, du baust die Marke Silvia Schneider konstant auf und du ziehst das durch, also du bist doch immer authentisch und gleichzeitig arbeitest du auch mit der einen oder anderen Marke zusammen. Wie schaffst du es, dass du es authentisch bleibst und mit Marken zusammenarbeitest?
Ich meine, es tut voll gut zu hören, dass du das so wahrnimmst, weil ich selber stelle mich natürlich dauernd in Frage. Naja, es ist schon einerseits, mit welchen Marken arbeitet man zusammen. Ne? Und da muss die Recherche schon passen, wofür steht die Marke an sich und kann ich mit meinen Werten dafür stehen und passen wir gut zusammen. Mhm. Das ist einmal das Erste. Man darf nie aufs Geld schauen. Es ist so.
Wie meinst du das? Man darf nicht aufs Geld schauen?
Also, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass aus jedem Ding, was ich mache, ob ich das jetzt in Verbindung mit einer Bezahlung mache oder einem Gratisprojekt, hat am Ende des Tages immer irgendein positives Ding hat sich ergeben. Mhm. Und weißt du, oft sind es so, dass man Anfragen kriegt für Charity oder Firma, kannst man nicht das schnell gratis moderieren, wo du dir denkst, hey, ich habe weder Zeit, ich muss auch meine Miete zahlen, es geht sich alles nicht aus, aber okay, ich mach's. So. Und dann ist immer am Ende des Tages kommt irgendwas Positives raus. Schwierig, weil man kommt dann schon an einen Punkt, wo man härter abwägen muss und auch für sich selber zum Selbstschutz sagen muss, ich schaffe es einfach nicht, ich habe keine Zeit und ich kann das jetzt nicht mehr machen. Also ich finde, man muss erstens kontrollieren, wofür steht die Marke, wo wird produziert, wer sind die Leute dahinter, stimmen die Werte der Personen, mit denen ich kollaboriere, sei es eine Marketingabteilung, sei es die PR-Abteilung, sei es der Geschäftsführer, kann ich mit dem. Und ich glaube, das ist so das Erste, wenn man da eine gute Synergie spürt, dann ist das die halbe Mitte, weil dann versteht die der besser und du verstehst den besser. Wenn das Personen sind, die völlig konträr denken schon, wird es einfach schwierig. Und dann ist auch oft dieser Gedanke, wo möchte ich sein und was macht mich näher zu dem, wo ich sein möchte.
Mhm.
Und natürlich eine Kooperation mit einem österreichischen Traditionshaus wie Humanic ist für mich, die eine Person ist, die ein eigenes Modelabel hat, das schönste Geschenk, was passieren kann. Mhm. Und dass sie das dann auch so gut entwickelt und erfolgreich ist in der Zusammenarbeit, das ist, danke, ja, mehr kann ich nicht sagen. Man muss es prüfen, man muss wissen, man darf nicht zu allem Ja sagen. Und ich habe auch mit anderen Unternehmerinnen drüber geredet und jede fordert ein anderes Konzept. Eine sagt, ich nehme nicht mehr als 2 Marken an, fertig. Das ist die Herangehensweise. Ich bin auch sehr eingegrenzt mittlerweile, weil ich mich nicht überladen möchte, aber das Problem ist halt schon, ich habe so Bock auf so viel Zeug zu machen.
Mhm. Ich glaube, auch bei dir ist, finde ich, der große Unterschied. Es gibt ja Influencer, die vertreten oder empfehlen einfach Produkte, weil sie sie toll finden und was voll in Ordnung ist. Und in deinem Fall bringst du aber immer so deinen eigenen Style rein, weil es ist ja auch dein eigenes Label. Ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, finde ich.
Ja, man macht es irgendwie zu seinem Projekt auch. Gell? Also zum Beispiel jetzt, ich habe schon seit mehreren Jahren eine Kollaboration mit DS. Ja? Mhm. Und das passt für mich deswegen so gut, weil DS als Automarke ist einfach, das steht für Eleganz, das steht für Glamour, das steht für Tradition. Das hat diesen französischen Design-Esprit immer dabei. Das hat sich super ergänzt, cool. Ja, miteinander. Und mittlerweile ist mir die Marke aber so ans Herz gewachsen, dass sie ein Teil von mir geworden ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dieser Marke untreu werde.
Cool.
Und das macht dann einfach Spaß.
Total lustig, dass du das sagst. Wir haben wirklich extra den Mautner Markhof Himbeersaft mitgenommen, damit wir den heute auch wirklich trinken, weil den trinke ich immer beim Podcasten. Zum Thema Loyalität.
Ja, ja, das ist einfach...
Total schön.
Ja.
Und... Inwieweit würdest du sagen, ist Marketing für dich ein wichtiges Instrument? Ich meine, man kennt dich aus dem Fernsehen, du hast eine gewisse Sichtbarkeit. Mhm. Nutzt du das bewusst? Hast du da vielleicht Strategien, um dich sichtbar zu machen?
Scheiße, ich meine, die Fragen sind ja wirklich gut alle, gell? Ja,
das freut mich, hat sich die Recherche nicht, ausgezahlt.
Was ist mit dem typischen 0815, den ich normalerweise kriege?
Es ehrt mich sehr, von einem Profi zu hören, danke.
Also ich glaube, dass ich voll... gut bin in Marketing, auch wenn ich nie eine Ausbildung dafür gemacht habe. Aber ich glaube, dass ich sehr schnell ein Produkt erkennen kann oder eine Person und sehr schnell weiß, was braucht die jetzt in dem Umfeld, wo sie gerade schwebt. Mhm. Und aufgrund dessen, dass ich lange oder nach wie vor als Journalistin arbeite, aber auch eine Unternehmerin bin, aber vor allem weiß, wie die Medienlandschaft funktioniert und was die brauchen, weiß ich sehr schnell, wie ich das Paket schnüren muss, damit es auch Gehör findet. Mhm. Das funktioniert oftmals, es funktioniert nicht immer, aber oft. Und ich glaube, es ist wirklich das, dass man erkennen muss, was ist denn die Geschichte? Was ist die Geschichte, die es interessant macht zu erzählen? Was ist die Geschichte, die meinem Journalistenkollegen die Arbeit erleichtert, wo er sich denkt, boah, das ist eine Mega-Geschichte, die bringe ich fix. Also allein zu sagen, ich habe ein super Produkt und da ist das Produkt und bitte nehmt es, das reicht mittlerweile nicht mehr. Wir werden so bombardiert mit Mega-Produkten, wir haben so viel Content-Stimulation, die wir dauernd kriegen, das ist nicht mehr das, was uns reizt. Man muss immer auch was zum Erzählen haben dahinter. Und ich glaube, das ist ein bisschen mein Talent, dass ich weiß, so kann es funktionieren, das ist eine Strategie. Aber ich glaube, mein Talent ist auch, dass ich gerne auf andere her. Und dass im Gemeinsamen kann man dann was entwickeln.
Holst du dir da Profis rein oder wie machst du das?
Also mein Dings ist immer das, dass du musst immer die Dümmste in deinem eigenen Unternehmen sein als Chefin.
Liebe ich. Ja, danke dafür.
Aber es ist auch so. Ne? Also wenn ich mir nicht Leute hole, die gescheiter sind wie ich, wie soll ich dann weiterkommen? Ich stehe ja irgendwann an mit dem und ich bin nicht gut in Finanzen, Businessplan. Ja, schon, aber nicht so gut wie wer anderer. Also ich hole mir gern Leute dazu, die einfach mehr Ahnung davon haben und höre denen zu beim Reden und mache dann meine eigenen Gedanken dazu. Ich habe einen sehr schlauen Bruder, ich habe einen sehr schlauen Freund, wo ich gern auf beide höre, was die sagen, weil die können eine andere Schiene bedienen als ich und ich bin die Kreative, die Visionärin, die, hey, let's do it. Und die sagen dann, okay, aber das sind die Zahlen dazu. Und mein Freund sagt, und das sind die Social-Media-Möglichkeiten dazu.
Cool.
Und dann gemeinsam kann man weitergehen.
Weil das wollte ich nämlich gerade fragen, wie entscheidest du, auf wem du hörst? Weil das ist immer so eine Sache, so quasi seinen eigenen Weg zu gehen. Mhm. Und manchmal macht es Sinn, auf schlaue Menschen zu hören. Und manchmal ist die Frage, wie unterscheide ich das? Mhm. Bei deinem eigenen Weg zu gehen und halt schlaue Empfehlungen wahrzunehmen.
Mm. Ja, die Leute sagen ja dann immer, man soll auf den Bauch hören, gell? Ja. Ich habe mal einen total coolen Satz gehört. Von der Julia Kinast, Redaktionskollegin aus dem Sportbereich, vor vielen, vielen Jahren. Und sie hat zu mir gesagt, wenn du nicht weißt, wo dein Herz ist, schau, wo deine Füße sind. Und das stimmt einfach, weil wenn du solche Entscheidungen treffen musst zwischen Herz und Bauch und Verstand, oder? Und du nicht weißt, worauf höre ich, dann muss man dort schauen, wo die Füße sind, wo du die gerade befindest, weil dann weißt du auch, was du eigentlich willst. Und das stimmt. Du machst dann unterbewusst eh das, was du machen möchtest, ohne dass du mit deinem Verstand abklärst, habe ich jetzt auf den Verstand gehört oder aufs Herz. Und ich glaube, also wenn so wirklich knifflige Entscheidungen sind, dann ist es eine Gruppenentscheidung. Ja? Dann hört man sich alles an und dann findet man einen Mittelweg, der die wenigsten Toten mit sich bringt, sage ich jetzt. Die wenigsten Verletzten.
Ja. Aber weil du das sagst, kurzer Schwank, weil das ist ja immer eine Frage, Entscheidungen zu treffen im Unternehmertum. Yeah. Und ich habe oft das Gefühl, dass viele sich ausbremsen lassen, weil sie Angst vor einer falschen Entscheidung haben. Mhm. Wie gehst du damit um? Du hast schon so viele Projekte erfolgreich gestartet. Mhm. Woher weißt du? Weißt du immer, dass es erfolgreich wird?
Nein, aber ich glaube, das ist eine sehr gute Eigenschaft von mir, dass ich bis zu einem gewissen Grad nicht nachdenke und keine Angst habe vor dem Versagen. Mhm. Weil ich einfach zu wenig drüber nachdenke. Also ich bin mehr dumm als mutig. Ich denke mir, hey, geil, ich will das machen, was muss ich tun, damit das funktioniert? Und dann marschiere ich einfach. Und es gibt aber andere Persönlichkeitsstrukturen, die 7-mal vorher nachdenken, das durchspielen Szenarien und nie losgehen. Mhm. Und beide Wege sind gut und beide führen vielleicht zum Ziel. Mein Ort ist halt einfach die, dass ich sehr schnell losmarschiere, was nicht immer gut ist, weil manchmal mache ich einen kompletten Blödsinn damit da. Aber also ich bin sehr schnell im Entscheidungen treffen. Ich sage dann aber auch im Nachhinein, wenn eine Entscheidung falsch ist, sage ich, ey, das war ein saublöder Fehler von mir, wir müssen das jetzt bitte anders machen, bitte lass uns den Turn nehmen oder den Turn. Aber ich laufe einfach sehr schnell los.
Mega, kann ich komplett nachvollziehen. Komm auch mir so ein Gallier vor, die mal losstürmen.
Es ist schon nicht immer gut.
Ja.
Es ist auch sehr viel schlecht, aber ich finde, man soll eher ins Tun kommen, weil das Tun bringt dann wieder Energie zurück und dann geht es halt schneller nach vorn.
Würdest du sagen, dass auch dein Bruder und dein Freund so quasi dann hier so quasi diese Kritiker, diese Prüfer sind, ja, die dann sagen, also wenn es jetzt ans Existenzlimit gehen würde, dass sie sagen, hey Silvia, da bitte, das jetzt bitte nicht. Ja, und du hast aber dafür voll und du kannst dich voll ausleben, dass es so diese Dualität ist.
Mein Bruder ist der, der die Vernunft in das Ganze bringt, der finanziell abwägt und strukturiert und sagt, du schau her, es ist ja geil, dass du deine Mode mit Goldfäden besetzen möchtest, aber es geht sich halt echt nicht aus.
Noch nicht vielleicht,
ja. Es geht sich wirklich nicht aus. Der halt einfach dieses Verkaufstechnische oder das Zahlentechnische mit sich bringt. Mein Freund ist sehr gut, wenn es um alles geht, was online ist, alles, was die Welt des weltweiten Netzes beinhaltet. Und ich höre auf beide. Mhm. Und es ist auch nicht immer leicht, dass man sagt, der hat jetzt mehr Recht wie du, weil du liebst beide sehr. Und am Ende, das ist das einzig wahre Schlimme, dass am Ende ist ja mein Gesicht und meine Person, die verantwortlich gemacht wird in der Öffentlichkeit. Also am Schluss kriege ich die Prügel, egal ob jetzt wer andere gesagt hat, macht das. Also das muss man halt immer im Hinterkopf bewahren.
Also auch dieses Heft als Unternehmerin selbst in die Hand zu nehmen. Mhm. Und ich meine, das machst du ja mega, dass du auch deine eigene Personenmarke aufbaust. Mhm. Hast du da vielleicht für uns unterstreichen. Hast du da vielleicht Tipps für uns Unternehmerinnen, wie man authentisch so seine eigene Marke aufbaut? Oder so ein Erfolgsrezept, weil du kochst ja auch gerne. Welche Zutaten brauchen wir?
Also ich glaube, ich sage euch, wie es ich mache, ne? Weil vielleicht ist das für manche richtig, für manche nicht richtig. Ich suche mir Inspiration von außen. Ich denke mir, was ist eine Person oder Persönlichkeit im öffentlichen Leben, die mich wahnsinnig inspiriert und wo ich mir denke, boah, hey, ich hätte zumindest gern 5% von dem, wie sie das macht. So. Und dann schaue ich mir an, was macht die? und was kann ich in meiner kleinen Welt genauso machen, um in die gleiche Richtung zu laufen. Und ich bin jetzt in einer Welt zu Hause, das ist Medien, das ist TV, das ist vielleicht Mode, das ist vielleicht Kosmetik und Lifestyle, sage ich jetzt einmal, oder Bodenständigkeit, auf was auch alles dazugehört, Natur und Wald und Wandern. Das bin ich. Ich weiß jetzt nicht, welche Entscheidungen eine Unternehmerin treffen muss, die ein Unternehmen hat mit Installationen oder die eine Installationsfirma hat. Das kann ich nicht sagen. Aber ich finde halt immer, dass du musst klar für dich selbst definieren, was ist mein Ziel, wo möchte ich hin. Manche machen sich Moodboards dazu. Das finde ich auch gar nicht schlecht. Das mache ich dauernd und laufend.
Ich wollte gerade fragen, wie machst du das?
Auf Pinterest die ganze Zeit. Ich habe 4000 Moodboards zu 5000 Themen und ich schaue die ganze Zeit, füge ich hinzu und was inspiriert mich, was kann etwas sein, von dem ich was nehme. Ich mag auch ganz gern Frauen vor allem immer den Ratschlag zu geben, dass sie sich so ein bisschen ein Markenzeichen vom Look her anfertigen. Das ist was, wofür ich stehe, wo vielleicht wer anderer sagt, hey, das ist ein kompletter Blödsinn, ich gehe mit dem Rolli in die Arbeit und danke bitte. Aber dann ist halt das deine Rüstung oder deine Uniform. Und ich finde, wenn du so einen gewissen Wiedererkennungswert hast, gerade in meiner Welt, ist das gar nicht schlecht. Weil, schau, ich meine, du bist die, die immer bunt ist und ein Unicorn-Leiberl anhat. Niemals wird die irgendwer vergessen. Selbst wenn er deinen Namen nicht weiß, dann bist du die.
Das stimmt. In der U-Bahn glauben sie wahrscheinlich, ich gehe zum Fasching.
Was auch immer, aber du stehst für was. Und es gibt so viele Personen, die in Positionen sind, die sich halt diesen unverwechselbaren Look zurechtgelegt haben. Anna Wintour, Bob Sonnenbrille, danke bitte. Victoria Beckham, weite Hosen und schaut immer grantig. Wen haben wir noch, der so markant ist? Ich rede jetzt nur in der Modeszene, weil wir halt die am nächsten sind. Susi Menkes. Selbst Angela Merkel hat irgendwann einmal gesagt, hey, das Kostüm schaut bei mir geil aus. Ich mache das jetzt in 40 Farben und das streut die Werte aus, die ich repräsentieren möchte. Cool. Ich habe diese eine Frisur, die ist vielleicht nicht das, was State of the Art ist, aber es strahlt die Werte aus, die ich repräsentiere. Und das ist halt so ein bisschen was für mich. Mhm. Und der wichtigste Tipp, und ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu lang in meinen Ausführungen, ist, man darf sich nie für irgendwas zu schade sein. Man muss alles selber machen können. Ich muss selber einen Fetzen in die Hand nehmen können und aufwischen. Ich muss den Boden schrubben können, wenn es drauf ankommt. Wenn mir mein Servierpersonal ausgeht, ja, dann muss halt ich. Ich muss auch Zimmermädel spülen können, wenn ich ein Hotel habe und gerade noch der Mann ist. Ich darf mir nicht zu schade sein, mir die Hände schmutzig zu machen. Und wenn es hart auf hart kommt und richtig scheiße ist, dann bin ich diejenige, die die Mitteilungen machen muss. Nicht wem anderen geben. Das ist auch so ein bisschen was, was mit Führungsgröße zu tun hat. Wenn so richtig kacke ist, dann schieb's nicht ab, dann musst du es wirklich selber machen.
Boah, das ist, ich habe gelesen, dass du auch den Spruch hast, die Chefin ist zuletzt.
Ja, das stimmt.
Habe ich gelesen.
Ja.
Was meinst du damit?
Weil es einfach so ist, ne? Du musst einfach schauen in deinem Team, dass deinem Team zuerst gut geht und dass die auch sehen, dass ich möchte, dass ihnen zuerst gut geht, als wie das mein Wohl an oberster Stelle steht. Für mich ist immer, das Team ist das Erfolgs-Credo, ja? Und die müssen sich wohlfühlen, die müssen gern mit mir arbeiten, die müssen eine schöne Zeit haben, damit sie das beste Produkt liefern können. Weil nur wenn die glücklich sind, kann auch ich glücklich sein. Weil wenn ich einen grantigen Kameramann habe, dann übertragt sich das auf mich und ich werde nicht so fröhlich sein und strahlen, wie ich es gern würde, sondern denen muss es gut gehen und dann kann es mir gut gehen.
Das ist so inspirierend.
Nein, gar nicht, das ist selbstverständlich.
Das ist nämlich die Zone der Genialität. Das ist nicht von mir, aber ich erwähne das. Ich glaube, wenn man diesen Podcast hört, habe ich sicherlich schon 100 Mal erzählt. Das sind Dinge, die für dich normal sind, aber für wem anderen total spannend. Weil du wiederholst ja nur, was du weißt. Aber für mich ist das total cool. Vor allem, ich glaube, du arbeitest ja total viel mit, nicht nur mit deinem Team zusammen, sondern mit unterschiedlichsten aus dem Fernsehen. Du interviewst viele Menschen, du bist oft im Fernsehen. Siehst du die immer alle so in deinem Team?
Ja, und das ist auch ganz wichtig, egal an welches Set die kommen. Für mich ist jeder, kriegt zuerst einmal ein Grüß Gott und dem wird die Hand geschüttelt, ob das jetzt der Praktikant ist, der Kamera, die Licht, es ist wurscht. Der ist so wichtig, also jetzt zum Beispiel euch ein Kameramann, der hat vor mir, hat der schon eine Stunde lang funktioniert, weil er das Set aufgebaut hat, weil er sich Gedanken gemacht hat, wie hängen die Kugeln ins Bild, wie hängen sie nicht ins Bild. Wenn der nicht will, wo bist denn du, fescher so. Kameramann? Hey, wenn der nicht will, dann schaue ich kacke aus.
Beide Kollegen sind sogar extra aus der Steiermark angereist heute.
Ich meine, das ist doch irre.
Wahnsinn. Danke dafür, ihr
Lieben. Und das ist halt immer das, dass wenn eine gute Grundstimmung ist, dann kann auch jeder gern und fröhlich miteinander arbeiten.
Das ist so wahr.
Ja, es ist doch so.
Ja, na, total, kann ich unterstreichen. Und du bist ja viel in der Öffentlichkeit unterwegs. Hat das mit dir etwas gemacht? Also jetzt auch so persönlich oder im Business? Verändert das einen, wenn man so im Rampenlicht steht?
Weiß ich nicht, wie es andere Leute geht. Bei mir glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe immer diesen Wunsch gehabt, auf einer Bühne zu stehen, schon als kleines Kind, war ich immer Schauspielerin und ich habe noch nicht gewusst, was das heißt und was das ist, aber ich wollte das alles. Ja? Und im Nachhinein habe ich verstanden, so viel ist Glamour und so viel sind Blut und Tränen. Ja? Mhm. Aber ich wollte halt immer... Am Anfang wollte ich das, glaube ich, auf einer Bühne stehen. Und dann am Schluss habe ich erkannt, dass das ein ganz spezielles Talent ist von mir, was vielleicht nicht, was ein gewisser Prozentsatz hat. Und ich habe halt diese Gabe mitbekommen und deswegen ist das jetzt meine Profession und meine Berufung. Es hat mich nicht verändert, dass mich die Leute kennen. Es hat mich auch nicht verändert, dass mich die Leute in der Öffentlichkeit ansprechen. Und ich habe ein sehr, sehr bodenständige Familie, die mich dauernd und ständig mir sagt, dass ich kacke bin. Weil, nicht kacke, die mich auf den Boden der Tatsachen holt, nur bevor ich überhaupt den Boden nur einen Zentimeter verlassen habe. Mhm. Also es ist absolut unmöglich in unserer Familie, dass du irgendeinen Höhenflug kriegst. Und wofür auch? Ich habe kein Mittel gegen Krebs erfunden, ich habe keinen Friedensnobelpreis gekriegt. Mhm. Ich mache Fernsehen und ich mache Mode und ich mache halt sonst ein paar Sachen. Aber das ist kein persönlichkeitsveränderndes Ding. Ne? Mhm. Es ist einfach, danke, dass ich das machen darf. Es ist meine Leidenschaft. Danke, dass ich darin von einem Publikum unterstützt werde. Mhm. Aber es wird immer die gleiche Silvia bleiben.
Total schön. Und ich glaube auch, das Family wird sicherlich stolz sein. Und gleich,
voll, natürlich, ist überhaupt keine Frage. Ne? Also die sind sehr stolz.
Und glaubst du, dass man extrovertiert sein muss, um sich so als Unternehmerin sichtbar zu machen?
Also extrovertiert ist eine gewisse Form, die ich sicher habe und die mir auch sehr hilft. Mhm. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wie ich in der Schule war und ein Referat vor meiner Klasse habe machen müssen, ich habe gestottert, ich habe rote Flecken gekriegt, ich habe wirklich, es war dramatisch, ist überhaupt nicht gegangen. Und dann habe ich es einfach so lange gemacht, bis ich gewusst habe, wie ich die Angst vor dem Adrenalinschub kontrolliere. Weil du musst das kontrollieren lernen, weil sonst geht es nicht. Das Adrenalin macht mit uns verrückte Sachen. Vielleicht, es gibt sehr viele Unternehmerinnen, die super erfolgreich sind, die überhaupt nicht sichtbar sind. Und das auch so wollen. Und da finde ich das eine Mega-Strategie. Die sagen, hey, ich nicht, meine Marke, super. In meinem Fall verschwindet alles ineinander. Das geht halt nicht. Ich bin aber privat nicht extrovertiert. Und ich bin auch so immer sehr dankbar, wenn ich in privaten Runden bin, wo ich mich selber ganz zurücknehmen kann und andere dieses Laute übernehmen. Mhm. Weil man will dann auch sie zurücknehmen dürfen.
Das ist auch mal schön, dass man nicht immer im Mittelpunkt steht, sich auch mal zurücknehmen
kann. Nein, ich will
es
auch gar nicht privat. Und ich will auch, wenn ich auf einer Bühne stehe, dann stehe ich ungewollt im Mittelpunkt, weil es meine Aufgabe ist, dass ich jetzt im Mittelpunkt stehe, damit ich die jeweilige Firma oder die Veranstaltung quasi durchführe. Aber wer in Wahrheit immer im Mittelpunkt steht, das sind die Gäste oder die Award-Gewinner oder die Firmenbosse. Klar versuche ich, dass ich sie auf ein Podest hebe durch ein schönes Kleid, eine coole Frisur oder so. Aber in Wahrheit muss man immer im Kopf haben, nicht ich bin das Zentrum, sondern der andere.
Ja, das mag ich so und das spürt man auch. Also ich durfte dich ja schon öfters auf den Bühnen sehen, dass du immer andere Menschen strahlen lässt. Und das ist auch so eine Kunst, weil du auch vorher auch erwähnt hast, dass du oft mit Menschen arbeitest, die es eben nicht so gewohnt sind. Und du hast vorher auch erwähnt, dass man lernen darf, mit einem Adrenalinschub umzugehen. Das heißt, es ist normal, aufgeregt zu sein. Ich war es heute auch, aber weil es mir wichtig ist, dass du dir heute Zeit nimmst und ich das mit dir gut machen möchte. Hast du einen Tipp für uns oder wie gehst du mit diesem Adrenalinschub um, wenn du aufgeregt bist?
Ja, das ist halt so, es ist wirklich furchtbar, weil das Adrenalin, es schießt da ein und du kannst nichts dagegen tun. Ne? Und ich sehe es bei meinen Interviewpartnern oder Küchenpartnern, ich sehe ganz genau den Moment, wo das Adrenalin einschießt und dann, weißt du, Schweißperlen auf der Oberlippe, sie werden blass, die Augen wandern, die Hände zittern, keine Ahnung. Ich weiß das alles und ich verstehe es so gut, weil ich habe das auch gehabt. So, was kann man dagegen machen? Man kann sich mehr diesen Situationen aussetzen, um zu lernen, okay, das ist jetzt der Moment, wo das einschießt. Und ich nehme das auch bewusst wahr, dass das einschießt. Atmung ist halt wirklich ein Thema, gell?
Okay, gleich mal tief einatmen und ausatmen.
Atmung hilft. Und du musst auch in dem Moment dir diese Zeit gönnen, dass das Adrenalin schießt dir ein und der Fehler, den wir dann machen, ist, dass wir schneller sprechen, rasanter werden, einfach durch das Adrenalin. Und dem muss ich bewusst entgegenwirken, indem ich mir eine Pause lasse. Pausen sind für mich selbst immer länger als wie für das Gegenüber. 3 Sekunden sind für das Gegenüber 1 Sekunde. 10 Sekunden sind für das Gegenüber 5 Sekunden. Also das ist, für die ist das nicht so lang, für mich ist es lang. Langsamer sprechen, das ist das. Aber du musst halt diese Situation schon kennen, um zu wissen, wie du damit umgehst. Mhm. Was ich sehr gern mache in Situationen, wo es möglich ist, wenn ich vor Publikum spreche und ich weiß, ich habe jetzt da eine gewisse Angst. Ich gehe vorab ins Publikum und lerne die Leute vorab kennen und sage, hey, wie geht's da? Ich bin die Silvia, jetzt geht's gleich los. Weil dann habe ich einen persönlichen Bezug und weiß, dass diese Person in der 3. Reihe, hey, die mag nur einen schönen Abend haben. Und ich kenne sie jetzt.
Mega Tipp.
Und sie meint's gut mit mir. Und dann kann ich auf die Bühne gehen. Durch das nimmst du halt einen gewissen Überraschungseffekt mit einem schönen Auftritt und so weiter. Aber wenn es nicht anders geht, dann ist das eine ganz gute Strategie, um die Angst zu überwinden. Und sehr gerne auch von einer Bühne aus, wenn das wem hilft, wirklich Personen fixieren im Publikum und die anschauen und anlächeln. Mhm. Und zwar so lange, bis sie zurücklächeln. Und egal, der grießcremigste Mensch, auch der wird gebrochen.
Na, großartig. Das kann ich komplett nachvollziehen, wenn man auch mal so ein bisschen, ich bin immer nervös und bis ich dann jemanden kennenlerne und ich plaudere, dann ist es oft vorbei auch schon. Und ich höre raus, es hilft alles nichts, außer tun und üben.
Ja.
Solche Momente,
ja,
dann wird es besser.
Ja, schon. Ja. Das ist schon so. Und auch, das ist auch gern, was ich sage, weil alle Leute immer sagen, ja, du kannst alles. Das stimmt überhaupt nicht. Ich kann nicht alles. Ich probiere nur alles. Und es gibt von der Astrid Lindgren, bei Pippi Langstrumpf ist das, glaube ich, vorkommen, gibt es einen Satz, der sagt, natürlich kann ich das, ich mache das zum ersten Mal. Und das ist ein geiler Satz.
Das ist mega.
Oder? Weil du weißt nicht, ob du was kannst, wenn du es nicht probiert hast. Und du kannst da gar nicht wissen, ob du scheiterst, wenn du das noch nicht probiert hast. Und wenn ich es probiert habe, dann habe ich ja schon gewonnen, weil ich es probiert. Und ob das Ergebnis jetzt so ist, wie das sein soll oder einfach dagegen ist, ist ja schon egal. Ich habe es einfach probiert. Und das nächste Mal weiß ich, ich muss vielleicht dort und dort ein paar Schrauben ziehen und dann wird es gehen.
Ich habe das Gefühl, ist jetzt natürlich jetzt auch nur die Außenbeobachtung, dass du Dinge nicht nur anreißt und probierst, du schließt sie halt auch ab. Also zum Beispiel auch jetzt deine Kochausbildung hast du jetzt auch abgeschlossen.
Ja.
Du tanzt ja auch.
Ja.
Du produzierst jetzt auch Tanz mit den Stars für die Kinder. Ja. Total lieb.
Das ist süß, ja.
Und das ist natürlich eine Stärke, die nicht jeder hat oder noch nicht hat. Mhm. Wie schaffst du es, dass du Dinge nicht nur startest oder ausprobierst, sondern auch fertig machst? Oder umsetzt, dass du in die Umsetzung kommst?
Nein, indem ich einfach loslaufe. Man muss einfach loslaufen und das machen. Und man darf das nicht. Und man muss sich dann auch so, entweder man holt sich wen in die Verantwortung, der die dauernd drauf anspricht.
Ja.
Mache ich ganz gern, wenn ich eine Idee habe oder ein Projekt, dann erzähle ich es wem. Und dann tue ich so, als wäre das eigentlich schon. Weil, ich meine, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dass ich das umsetze.
Das kann ich komplett nachvollziehen.
Ja, sonst kannst du musst dich einfach selbst in die Verantwortung nehmen und wenn du selber nicht stark genug bist, dass du dich in die Verantwortung nimmst, dann müssen das andere für dich machen. Das ist irgendwie das. Und ganz ehrlich, wenn ich schon ein Projekt habe, über das ich rede, dann werde ich es auch umsetzen. Und cool. Es sei denn, ich komme auf dem Weg drauf, es gibt irgendwelche Gründe, warum es wirklich nicht geht. Sei es finanziell, sei es zu groß gedacht, die Partner springen ab, es kann ja alles sein. Aber ich denke es ganz gern zu Ende, bevor ich darüber rede, sagen wir so.
Das ist auch wirklich meine Strategie. Ich erzähle es dann immer und dazwischen denke ich mir, was habe ich getan?
Ja.
Aber dann gibt es manchmal kein Zurück mehr.
Richtig. Ja. Richtig, und dann bist du schon so in der Verantwortung drinnen und dann musst du dir selber auch im Wort bleiben und dann gehst du den Weg zu Ende.
Weil ich glaube auch eine, soll ich jetzt ein paar Zitate von dir aufgeschrieben? ist, der Tag hat 24 Stunden. Gibt es einen geheimen Silvia Schneider Stundenplan?
Nein.
Also wie schaffst du das, dass du deine Projekte umsetzt?
Nee,
so viel unter den Hut kriegst.
Naja, weißt du, schau her, ich schaue mir immer die Woche an. Ich zeig dir das jetzt. Also
ja.
Ich bin ja ein Kalender-Girl.
Jetzt geht's in die Silvia-Handtasche.
Oh Gott, so, also ich habe diesen Kalender und ich werde verdammt dafür, dass ich quasi alles schriftlich mache, noch wie vorher in meinem Kalender. So. Und dann schaust du diesen Wahnsinnskalender an.
Also wir sehen jetzt so einen A4, also fast A4.
Dings.
Also so schaut. Also Adventkalender, wollte ich jetzt sagen.
So schaut mein Adventkalender aus, genau. Und das ist eh die Wochen.
Ich liebe das, du bist eine Zetteltante, wenn ich das so sagen darf.
Volle Zetteltante. So, und dann schaust du halt an, okay, jetzt habe ich das. Also zum Beispiel heute, ich habe in der Früh um 8 Uhr einen Call, dann habe ich dich als Podcast, dann habe ich ein Radiointerview und dann um 17.30 Uhr habe ich noch einen Termin.
Gut. Jetzt müssen wir wirklich fast auf den Terminkalender schauen.
Wir machen das, nachher werden wir einen Gegenschuss machen am Terminkalender, ist eh klar.
Wann ist jetzt der nächste Termin, nur dass ich jetzt nochmal wirklich auf die Uhrzeit schaue? Wir verplaudern uns gerne, es ist so schön mit dir nämlich. Geht noch?
Es geht noch.
Der
andere Chef sagt, es
geht noch.
So, und dann weiß ich jetzt zum Beispiel, okay, morgen habe ich eine große Moderation für Silhouette, ja. Und dann weiß ich, dass der letzte Tag, um mich für Silhouette vorzubereiten, ist quasi heute.
Ja.
Und heute habe ich mein Zeitfenster von, ich sage jetzt einmal 14 Uhr bis 17 Uhr oder von 20 Uhr bis 22 Uhr, wo ich noch Silhouette machen kann. Und so mache ich das mit allen meinen einzelnen Terminen, dass ich immer schaue, was ist mein letztmögliches Zeitfenster, um gut vorbereitet zu sein. Und manchmal ist das Zeitfenster ganz kurz, also du hast einen Tag, das ist die Minimalzeit, oder du hast halt eine Woche. Und wenn ich jetzt zum Beispiel habe, okay, am Sonntag bin ich bei Dreharbeiten Weihnachten in Österreich mit dem Armin Assinger, dann ist meine Anreise am Samstag. Das heißt, ich muss meinen Text können am Sonntag. Ich muss aber auch meine komplette Outfit-Strategie für die Dreharbeiten im Kopf haben. Das heißt, wie lange habe ich maximal Zeit, um mich gut darauf vorzubereiten? Und wenn ich jetzt im März einen Launch habe von einer neuen Modelinie, dann mache ich mir in meinem Kalender, sage ich, okay, das ist die Deadline für Promo, das ist die Deadline für die Shootings, das ist die Deadline für die Auslieferung. Das habe ich immer im Kopf. Und so ist immer gedacht. Genau.
Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Adventkalender und Terminkalender gesehen. Und es ist total spannend, das zu sehen. Ich glaube, das werden jetzt alle lieben. Du bist sehr kreativ, das sieht man sofort, und flexibel und, wenn man dir zuhört, sehr strukturiert.
Ja, ey, du musst das ja auch sein, gell? Also viele Menschen sind dann immer überwältigt oder overwhelmed, gell, sagt man auf Englisch, mit, es ist so viel, es ist so viel.
Ja, ich bin auch so manchmal, es ist alles so viel.
Nein, du musst voll kleine Schritte die ganze Zeit machen. Du musst da einfach nur denken, hey, ein Schritt nach dem anderen. Heute ist Montag, morgen ist Dienstag, übermorgen ist Mittwoch. Und heute mache ich nur die Dinge, die am Montag wichtig sind. Und wirklich, und ich habe auch oft so Wochen, wo ich mir denke, hey, scheiße, 3 Mega-Moderationen, wie schaffe ich das alles, wann lerne ich meine Texte? Und dann, ich mache mir da mein Zeitfenster, und dann gehe ich einen Tag nach dem anderen ab. Und am Sonntag komme ich drauf, ich habe es überlebt. Es ist alles gegangen.
Machst du dir, jetzt muss ich nochmal genauer nachfragen, weil das echt ein Painpoint von mir ist, machst du da eine Wochenplanung oder schaust du dir das auf einen Monat an?
Ich sitze ganz oft da und blätter in meinem Kalender und schaue eben, wo mache ich was, damit sich alles gut ausgeht. Und ich finde, dass wirklich ganz wichtig ist, dass du am Sonntag oder welcher Tag halt dein Reset-Tag ist, dir quasi mal die Woche zu Gemüte führst und dir überlegst, okay, das ist so ein bisschen das, wohin die Reise gehen soll. Denke ich an alles? Muss ich noch mir ein Jackett rauslegen? Muss ich noch wen anrufen? Muss ich noch eine E-Mail schreiben? Und dann ist alles nicht so schlimm. Also Ja.
Und ich spüre auch, oder ich glaube, wir alle, wenn du darüber sprichst, auch, es ist sehr viel, wenn man jetzt drauf schaut. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es macht das so viel Freude. Was motiviert dich, so immer so einen Anschub zu haben?
Ja, das Projekt selber finde ich immer super. Also ich würde nie was machen, wo ich wirklich keine Freude dabei habe. Und die paar Male, wo ich was gemacht habe, was mir wirklich keine Freude gemacht habe, hat das auch wirklich nicht funktioniert. Das geht dann auch gar nicht. Gell? Dann muss das weggeben. Ja? Und was mir so viel Energie gibt, sind die Menschen selber. Und das, finde ich, ist das Tolle, dass wenn du den Menschen Energie gibst und positive Energie gibst, dann nehmen die auch ihre Energie und geben es zurück zu dir. Und dann will man miteinander arbeiten und dann will man sie auch sehen und dann will man Spaß miteinander haben. Und das ist so schön, weil dann merkst du, dass der andere auch auf einmal, oh hey, die ist ja voll gut drauf, die will das ja wirklich. Und dann werden die auch nervös und freudig und dann
treibt
halt jeder an. Ja, genau.
Dass man nachher mehr Energie hat als vorher.
Genau.
Und es gibt halt, vielleicht auch gerade als Einzelunternehmerin, gibt es halt oft Tätigkeiten, die müssen wir machen, aber eigentlich wollen wir es nicht. Hast du von Anfang an immer schon ein Team gehabt und outgesourced?
Nein.
Oder
nein,
quasi selber den Fetz in die Hand genommen, wie du das vorher gesagt hast?
Nein, ich habe immer alles allein gemacht, ja, bis vor 2 oder 3 Jahren. Ja. Also ich habe immer alles allein gemacht und das war einfach voll viel. Voll viel war das. Einfach, ich habe dauernd gearbeitet, wirklich. Es hat keine Sekunden gegeben, wo ich nicht den Laptop offen gehabt habe oder irgendwas gecheckt habe. Und dann vor, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 24 ist jetzt. Ich weiß nicht mehr, ob es 20 war oder 21 oder so. Irgendwann hat sich mein Team vergrößert, ja, und mein Bruder ist dazugekommen, Assistentin. Seit einem Jahr haben wir nur einen, der sich ein bisschen um die Logistik kümmert. Und da ist das ein bisschen größer geworden. Und das Lustige war, mein Bruder hat eigentlich Wirtschaftsingenieur studiert, Fokus Maschinenbau, war lange Zeit in Amerika, hat dort für eine Firma Riesendeals gemacht. Und irgendwann ist er zurück nach Österreich, hat für eine andere Firma gearbeitet und ich habe ihn dann gebeten, habe gesagt, bitte arbeit für mich oder mit mir, das wäre voll super. Und er hat dann gesagt, ja, aber bei dir ist ja nicht genug Arbeit für mich, was soll ich denn bei dir machen? Sage ich, hey, bitte probier es aus, wir können das immer noch canceln, schau mal, was da ist. Und dann ist er tatsächlich zu mir gekommen und hat dann innerhalb von einer Woche hat er gesagt, wie hast denn du das allein gemacht, wie geht denn das? Und ja, und so jetzt hat das halt wachsen können, bis zu einem gewissen Grad. Ich bin nur immer nicht eine Unternehmerin mit 20, 30, 40 Angestellten, werde das vielleicht auch nie sein. Ich bin dankbar um die Mitarbeiter, die da sind und die ich mir leisten kann, weil die helfen mir schon sehr viel, also sehr viel.
Wann würdest du vielleicht aus deiner Erfahrung sagen, macht Sinn mal outzusourcen, würdest du das von Anfang an machen oder...
Unterschiedliche Ansätze, die ich gehört habe. Es gibt eine sehr gute Kollegin im Bereich Design, die sehr bekannt ist. Die sagt, jeder Mitarbeiter ist mehr Geld für mich. Ist ein Ansatz, den man fahren kann. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ich muss immer wissen, dass das sich finanziell am Ende vom Tag ausgeht. Weil sonst werde ich total nervös und kann nicht schlafen.
Verstehe ich, ja.
Wenn es sich ausgeht, ist natürlich super, wenn man wen Zweiten im Team haben darf, der einem hilft. Und wo man Aufgaben aufteilen kann, sodass ich nicht alles selber machen muss. Das ist schon lässig. Aber bis zu einem gewissen Finanzsatz geht es sich halt nicht aus. Und ich bin sehr vorsichtig mit dem, dass man quasi über seinem Lebensstandard lebt. Ich meine, das geht vielleicht oft auf, aber vielleicht auch nicht.
Und würdest du sagen, dass Disziplin ein Erfolgsfaktor von dir ist? Also ich habe das Gefühl, wenn ich dir so zuhöre und zuschaue, dass da ganz viel dahinter steckt.
Naja, fix. Auf alle Fälle. Ich bin dafür bekannt, dass ich sehr diszipliniert bin. In vielen Richtungen, in manchen Richtungen bin ich überhaupt nicht diszipliniert. Aber halt, wenn es um sowas geht, dann sehr. Und das hilft mir. Natürlich hilft mir das. Das hilft mir zum Aufstehen. Das hilft mir, dass ich mich anziehe. Das hilft mir, dass ich jeden Tag mit Freude nehme. Das hilft mir, dass ich auch Dinge mache, die mir vielleicht nicht so viel Spaß machen. Einfach weil ich weiß, wenn ich es gemacht habe, kann ich wieder die anderen coolen Sachen machen.
Ah, ist auch cool, ja.
Und deswegen, ich mache auch immer Aufgaben, die mir wenig Spaß machen, mache ich zuerst. Das ist aus der Schulzeit so. Ich habe immer die Matheaufgabe als erste gemacht, weil das war die Hassaufgabe.
Wow.
So, und dann weiß ich, wenn Mathe fertig ist, dann kann ich Englisch und Deutsch machen. Weißt du, was ich meine?
Ja. Cool. Es ist, was mich noch total interessiert ist, und vor dem haben nämlich viele, auch in meinem Umfeld, sehr viel Angst, ist, wenn wir jetzt eine Personenmarke aufbauen, dann müssen wir halt in die Sichtbarkeit gehen. Mhm. Also wenn wir jetzt nicht gerade unsere Marke vorschieben. Mhm. Wie gehst du mit Kritik um? Also ich könnte mir vorstellen, dass du ja da vielleicht Sachen kriegst, die wir jetzt gar nicht ansprechen wollen.
Boah, ich kriege wirklich die ärgsten Sachen zu hören. Und das ist wirklich, da möchte ich eine Lanze brechen für alle Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Mhm. Hey, wir sind Menschen, wir haben ein Herz, wir haben eine Seele, wir haben Eltern, wir haben eine Familie. Mhm. Wir halten auch nicht alles aus. Und auch wenn man sehr gut abschotten kann, indem man sagt, ich lese das jetzt alles nicht mehr.
Ja.
Es wird immer die eine Freundin geben, die dir aus Gutmütigkeit etwas zuschickt, was du gar nicht lesen möchtest.
Bitte schickt es uns nicht.
Bitte schickt es uns einfach nicht. Lass es bleiben. Das ist sehr schlimm. Mit Kritik umzugehen ist sehr, sehr schwierig. Ich höre gerne Kritik oder Feedback von Menschen, auf die ich sehr viel halte. Und da fordere ich es auch ein. Ne? Ich gehe sehr gern zu Menschen, die viel erfolgreicher sind wie ich, mit denen ich arbeiten darf und wo ich dann sage, hey, kannst du mir bitte Feedback nachher geben? Ich würde gerne hören, was ich besser machen kann. Und das ist für mich Gold wert, ja, wenn dann irgendwer sagt, du machst das voll super, aber da kennst du nur ein bisschen, sieh mal den Ansatz anders. Und dann kann ich es eh für mich annehmen oder auch nicht, aber das ist super. Wenn es jetzt so um Social-Media-Kritik geht, in dem Moment, wo ich auf das Profil einer Person klicke, weiß ich sehr schnell, warum die Person manche Dinge zu mir schreibt und warum nicht. Mhm. Manchmal mache ich mir sogar den Spaß, dass ich Leute anrufe.
Nein.
Ja.
Bist du cool?
Und das finde ich sensational, weil innerhalb von 40 Sekunden ist die Person so klar mit Hut und auf einmal der größte Fan. Also wann die Personen ihre Telefonnummern mitschicken oder wann sie diese...
Die Telefonnummern
mit. Manchmal schicken die Telefonnummern mit, manchmal kriegst du quasi Briefe, wo die Leute ihren Absender tatsächlich draufschreiben, was ich mega finde.
Okay.
Dann finde ich einfach raus, Rufnummern, ja. Dings, Auskunft, ja. Dann rufe ich das an.
Geil.
Ist mir nicht so blöd. Wenn du mich beleidigst, dann will ich, dass du auch mir das ins Gesicht nochmal sagst oder zumindest in den Telefonhörer. Und da sind die komplett dann weg und woanders und ja, finde ich eigentlich ganz lustig dann immer. Ich schicke dann auch manchmal Blumen sogar.
Nein.
Ja.
Boah.
Ja, weil einfach, cool. Dann denke ich mir, hey, du musst gerade so einen schlechten Tag haben, dass du sowas schreibst. Ich mache jetzt deinen Tag einfach besser.
Es ist wirklich bewundernswert. Viele wollen berühmt sein, Fame sein und wenn man natürlich auch diese Schattenseiten mit berücksichtigt, ist es für dich der Preis wert, den du zahlst?
Also bitte, es ist jetzt nicht, dass ich einen hohen Preis zahle. Ja. Es gibt Menschen, die arbeiten körperlich, physisch wahnsinnig schwer. Ja. Und da darf ich 20 Mal am Tag Danke sagen, dass ich nur das machen darf, was ich mache. Für das, dass ich ab und zu Watschen kriege von der Öffentlichkeit oder von Menschen, nehme ich das wirklich gerne in Kauf. Aber was ich schon vorausschicken möchte, es gibt jetzt eine Generation oder es gibt Leute, die meinen, Influencer ist der neue Easy-to-Go-Traumjob, wo man dann schon hinterfragen muss, die Menschen, die es als Influencer geschafft haben, wirklich davon leben zu können oder vielleicht auch eine Firma zu haben, die arbeiten so hart. Macht sich das auch ein bisschen bewusst, dass wirklich, also Glamour und also berühmt sein, was ist denn berühmt sein? Das ist ja nichts. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, was ist denn berühmt? Ich kann berühmt sein, weil ich eine super Schauspielerin bin. Ich kann berühmt sein, weil ich eine mega Medizinerin bin. Ich kann bekannt sein, weil ich Politiker bin. Aber was heißt denn das? Das macht mich ja nicht zu einem besseren Menschen. Das macht mich einfach nur zu einem Menschen, den man kennt.
Nimmt jetzt gerade ein bisschen Glamour raus, ja. Aber total bodenständig.
Naja, es ist ja so. Ich meine, ich bin gern glamourös und ich liebe das schöne Gewand und ich mag das alles und ich finde auch, dass das super ist, Show. Aber man muss immer auch sehen, wie hart der Weg dahinter ist.
Wenn du jetzt auch so noch, jetzt immer so, wir sind in einer Einflugschneise leider, ich würde Stunden gern mit dir sprechen noch, wirklich. Wenn du so zurückblickst, was würdest du denn so deinen jüngeren Ich jetzt gerne sagen?
Was würde ich sagen? Ich würde sagen, hey, es wird eh alles super. Stresst dich nicht so. Was würde ich meinem Jüngeren? Ich würde sagen, dass wirklich alles gut wird und dass manchmal vertrödel weniger Zeit mit was, wo du eigentlich im Moment eh schon weißt, dass das keinen Sinn hat. Aber was, ich kann nur sagen, hey, es wird alles gut, die Pickel werden weggehen, stress dich nicht, es wird echt okay werden.
Ehrlich. Alles wird gut. Und wenn du jetzt, also ich sehe dich ja dann immer auf ORF2 auch kochen. Es ist so cool, du kochst ja auch immer mit anderen Persönlichkeiten. Wenn du jetzt eben eine Business-Kochshow hättest, was würdest du denn da, also welches Erfolgsrezept würdest du denn noch Unternehmerinnen mitgeben, die vielleicht auch jetzt gerade so am Start sind und überlegen, soll ich nicht oder gerade vor einer Entscheidung stehen?
Na, machen. Macht's. Also bitte, ich bin voll der Selbstständigkeitsfan. Macht es, tut es. Und wenn es nicht funktioniert, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren und ihr bitte nicht in irgendeinen finanziellen Ruingang seid, where's the problem? Ja, dann machst du halt was anderes. Doch völlig wurscht.
Na, ist ja dein Leben. Michael Drop, ja, go for it.
Ist ja dein Leben und am Ende des Tages ist viel schlimmer zu sagen, also wenn ich es probiert hätte, hätte ich es sicher geschafft.
Ja, stimmt. In Wahrheit können wir nur gewinnen.
Sicher.
Es ist so schön. Du, und apropos machen, jetzt bin ich natürlich auch neugierig, oder wir alle, was sind denn so deine nächsten Schritte oder Projekte?
Also es gibt voll viele coole Sachen. Wir werden nächstes Jahr wieder viel Modisches sehen in meinen Bereichen, sage ich jetzt einmal. Es wird dann noch was Neues dazukommen, was mich sehr freut, was ein bisschen eine neue Sparte ist, aber wo ich glaube, dass die sehr gut dazu passt. Wir haben im Fernsehen wirklich schöne Projekte, die wir umsetzen dürfen, auch als Produktionsfirma. Es passiert die ganze Zeit. Ja, also es tut mir leid, ich bleibe euch nur ein bisschen erhalten. Aber wenn ich euch nerve, könnt ihr einfach umschalten.
Ja. Perfekte Schlussworte. Also das ist großartig, weil du gehst deinen eigenen Weg und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir so unsere Ecken und Rundungen zeigen und das muss nicht für jeden sein. Aber ich glaube, jemand, der bis jetzt zugehört hat, findet das großartig.
Ja, voll nett. Also vielen Dank auf alle Fälle. Das war der best vorbereitetste Podcast in a long time. Und ich werde mir diese Moderationskarten mitnehmen.
Nein, unbedingt.
Nein, weißt du warum? Weil ich gehe jetzt raus aus dem Gespräch und denke mir, mei, bitte, war das jetzt alles ein Scheiß, den ich gesagt habe. Habe ich jetzt wirklich mich total selber, ich frage mich dann auch, ich bin dann sehr unsicher mit dem, ob das passt hat. Und ich glaube, wir Frauen, das machen wir oft, dass wir selber an uns ganz schlimm zweifeln. Das ist einerseits unsere größte Stärke und andererseits die größte Schwäche.
Das ist wahr, wie gehst du mit Selbstzweifel um? Das habe ich nämlich sogar auf meiner Karte oben stehen gehabt, ich habe dich das nicht gefragt.
Ich heule ein bisschen in mein Polster. Das muss ich, ganz ehrlich, wir schließen es gleich ab, gleich kannst du ausschalten. Ich habe ganz am Anfang nach den ersten Moderationen, die ich gemacht habe, bin ich jedes Mal danach in ein tiefes Loch gefallen und habe wirklich mich total angezweifelt an allem. Und das ist leider die Erfahrung, die das mit sich bringt, dass du irgendwann halt merkst, okay, du wirst wieder gebucht, es ist nicht alles scheiße, was du machst. Und bitte akzeptiere das auch für dich selber, es passt. Es ist echt okay, was du machst. Sonst würdest du keine Arbeit haben. Und das muss man einfach selber lernen, dass man sich sagt, du zweifelst an dir mehr als wie andere. Also lass es.
Ich kann dazu nichts mehr sagen, außer wirklich danke, liebe Silvia.
Ich sag danke.
Für deine sehr offenen und wirklich ehrlichen Worte, also wir spüren es richtig. Danke, dass du dich da so geöffnet hast. Ich weiß, dass das ganz vielen von uns helfen wird. Das war wirklich eine große Ehre, dass du heute da warst.
Danke, bitte. Ich sage danke.
Und vielleicht hier auch der Aufruf zu einer kleinen Wertschätzungsdusche. Wenn du dir heute was mitgenommen hast von der lieben Silvia, bitte schreib ihr gleich direkt über Instagram. Oder dürfen wir das schreiben auf Instagram?
Ja, schreibt mir nette Dinge, das höre ich wirklich gern.
Ja, weil ich finde, oft denkt man sich's, aber man sagt es nicht. Ja. Also bitte unbedingt noch her. Und wenn du jetzt auch eine Frage oder Wunsch hast für die nächste Podcast-Folge, dann schreib mir natürlich auch gerne. Und ich leite es auch natürlich gerne der lieben Silvia weiter, wenn die Glückwünsche an mich gehen sollten. Ja. Alles geht an die liebe Silvia.
Nein, an die Corinna.
Und genau, wir freuen uns auf jeden Fall, dir zu lesen, zu hören und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Also schreib uns gerne eine wunderbare Woche. Alles liebe Gisi, Baba. Danke dir, liebe Silvia. Schön war's. Jetzt gehen wir noch einen Himbeersaft trinken.
Mal bitte sicher.
Ja. Tschüss, Baba. Tschüss.